Silla fragt. Der Kontext-Podcast.
Im Kontext-Podcast unterhalte ich mich heute mit Mujib Latif, Klimaforscher, Ozeanograf, Meteorologe, Hochschullehrer, Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, Präsident der Akademie der Wissenschaften. Den Rest spare ich mir hier, sonst kommen wir gar nicht mehr zur Unterhaltung. Guten Tag, Mujib Latif.
Guten Tag.
Vielen Dank für Ihre Zeit. In Deutschland wird das Heizungsgesetz abgeschwächt. Gas bleibt länger im Einsatz. Der Klimaschutz wird zum ideologischen Parteiengezänk. In der EU wird der Green Deal verwässert, das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, obwohl der Klimabeirat warnt. Die konservativen Parteien meinen, in Deutschland und in Europa Wahlen wohl eher gewinnen zu können, wenn sie sich gegen Grün, die Verbotspartei, positionieren. Wohin steuern wir damit, Herr Latif?
Naja, die Richtung scheint relativ klar zu sein, obwohl bei der Gelegenheit möchte ich auch gleich wieder sagen, dass ich natürlich die Hoffnung nicht aufgeben werde, dass es sich zum Besseren wendet. Aber im Moment sieht alles danach aus, dass wir das Pariser Abkommen nicht einhalten werden. Das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 sagt ja, dass sich die Länder verpflichten, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, besser noch auf 1,5 Grad. Und wir sind meilenweit davon entfernt, das einzuhalten. Wenn wir über die globale Erwärmung sprechen, kommt es ja nur auf den globalen Ausstoß von Treibhausgasen an, insbesondere CO2. Der steigt immer noch, selbst nach 2015, nach dem Pariser Klimaabkommen. Und das sagt eigentlich alles. Und dass Deutschland jetzt irgendwie zu den besonders Guten zählt, das kann man jetzt nicht sagen, weil das, was in den letzten Monaten und Jahren passiert bzw. nicht passiert ist, sprich Bände.
Ja, für Bände haben wir nicht genug Zeit, aber ein paar Sachen können wir vielleicht doch thematisieren. Machen die Grünen und andere Klimaschützer zu viele Fehler? Kommunizieren die zu schlecht? Oder warum lässt ganz offenbar die Angst vor dem Klimawandel nach? Warum ist die Angst vor Veränderung größer? Also ich kann meine neue Heizung nicht bezahlen. Ich will doch 3-mal oder 5-mal die Woche Fleisch essen und auf Mallorca-Flüge kann ich auch nicht verzichten.
Na, ich denke, es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Bedrohung noch nicht so offensichtlich ist, wie zum Beispiel bei Corona. Also bei Corona waren wir ja bereit, wirklich selbst größte Einschränkungen hinzunehmen. Beim Klimawandel ist es nicht der Fall. Das hat verschiedene Ursachen. Die Abstraktheit, wir haben zwar heute schon einen Gehalt von CO2 in der Luft, den hat es noch nie gegeben, seit wir Menschen auf diesem Planeten leben, aber man merkt es eben nicht, weil der Himmel sich nicht bräunlich einfärbt und es auch nicht riecht. Und hören können wir es auch ohnehin nicht. Das heißt also, unsere 5 Sinne sind nicht geeignet, das wahrzunehmen. Und obwohl wir schon eine massive Erwärmung haben, gut 1 Grad, seit 1970 kann man sagen, das ist natürlich schon für uns Klimatologen eine unglaublich schnelle Erwärmung, die wirklich ihresgleichen sucht. Aber auch das spüren wir nicht so richtig, weil ja, hin und wieder gibt es Wetterextreme, die auch stärker sind, als wie wir es aus der Vergangenheit kennen. Aber es betrifft dann auch nur wenige Menschen. Ja? Also die Menschen im Ahrtal werden schon gemerkt haben, was es eigentlich heißt, so eine Flut über sich ergehen zu lassen. Aber das passiert natürlich auch nicht jedes Jahr und dann hat man immer das Gefühl, ja, wenn wir jetzt so eine Flut hatten, dann dauert das 100 Jahre oder noch länger, bis die nächste kommt. Aber genau das ist der Irrglaube. Wir leben in Zeiten exponentiellen Wachstums, auch beim Klima. Und es wird eben nicht mehr so sein, wie es früher gewesen ist. Ganz im Gegenteil, je höher die Temperatur klettert, umso mehr und umso heftigere Wetterextreme werden wir zu beklagen haben.
Sie haben angesprochen, es gibt jetzt schon viel mehr Wetterextreme als in den letzten Jahrzehnten und sie sind nicht mehr nur ganz weit weg in Asien, in Afrika oder in Südamerika, sondern sie kommen auch immer näher. Sie haben das Ahrtal ja ausgesprochen gerade erwähnt und da passieren furchtbare Sachen und das erleben die Menschen jetzt hautnah. Was muss denn noch passieren? Brauchen wir eine Riesenkatastrophe, damit den Menschen mal die Augen tatsächlich geöffnet werden?
Naja, ich wünsche mir natürlich, dass diese Riesenkatastrophe nicht kommt und dass wir den Menschen trotzdem die Augen öffnen können. Also eine Riesenkatastrophe wäre ja sowas wie Fukushima. Ja, Fukushima hat ja damals, also der Nuklearunfall in Japan, hat ja damals die Bundeskanzlerin dazu bewogen, dann doch endgültig aus der Atomkraft auszusteigen, nachdem sie kurz vorher...
Was ja manche Menschen heute noch vorwerfen, ne?
Ja, genau, obwohl sie vorher noch die Laufzeiten verlängert hatte. Der Ausstieg war ja schon beschlossen gewesen von Rot-Grün. Und also Wir Menschen sind Verdrängungskünstler, das muss man so deutlich sagen. Wir vergessen ganz, ganz schnell. Fukushima war der zweite große Atomunfall, davor hatten wir Tschernobyl. Wir sehen jetzt durch den schrecklichen Krieg, wie vulnerabel Kernkraftwerke sind. Ja, wir haben ja im Moment große Angst, dass jetzt in der Ukraine vielleicht doch auch jetzt ein Atomunfall passieren kann durch die kriegerischen Auseinandersetzungen, die dort stattfinden. Und all das zählt nicht mehr, sondern es geht jetzt nur noch um einen selbst und was das Ganze längerfristig bedeutet, das verdrängt man. Ja, die Atomdiskussion haben Sie angesprochen, die ist im vollen Gange. Aber bei dieser Diskussion spielt die Endlagerfrage überhaupt keine Rolle mehr. Ja, es wird immer noch so argumentiert wie vor 50 Jahren, uns wird schon was einfallen und es gibt ja schon Entwicklungen und so weiter, aber ich bin mir sicher, in 50 Jahren, wenn wir beide nicht mehr leben, ja, wird die Diskussion immer noch genauso sein, falls wir immer noch Atomkraftwerke betreiben.
Ja, aber gerade die sogenannten liberalen Marktwirtschaftler, die immer sagen, der Markt wird alles richten, müssten doch auch mal merken, dass es mit der Atomkraft gar nicht so ist, wie sie immer sagen. Wenn ich nur davon ausgehe, kein Atomkraftwerk ist vollständig versichert. Das kann keiner versichern. Also jeder, der eine Würstchenbude betreibt, muss nachweisen, wohin er mit seinem alten Fett geht. Und die Risiken sind riesengroß bei einer Katastrophe im Atombereich. Es reicht ja, wenn es einmal passiert und so viele Atomkraftwerke, wie wir haben, macht die Wahrscheinlichkeit ja größer, dass es überhaupt mal passiert. Und den Endmüll haben Sie auch schon angesprochen. Also das ist auch nicht marktwirtschaftlich gedacht.
Nein, ist das ganz im Gegenteil, obwohl man es uns immer weismachen will. Ja, also jeder vernünftige Mensch, egal ob man nun Ökonom ist oder nicht, müsste ja die Argumente gegen die Atomkraft verstehen. Vor allen Dingen auch das Preisargument. Atomkraft ist die teuerste Art der Energieerzeugung. Erneuerbaren sind die billigste Art der Energieerzeugung. Ich glaube, was die Menschen nicht begreifen, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich begreife es auch nicht, ist, dass Energie immer teurer wird, obwohl wir immer mehr erneuerbare Energien im System haben. Und das zeigt mir, dass das System irgendwie falsch ist, in dem wir leben. Ja, es müsste doch genau umgekehrt sein. Wenn immer mehr billigere und saubere Energie im System ist, müssten doch die Strompreise fallen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und das verleidet den Menschen einfach die Freude am Klimaschutz. Und ich glaube, wenn wir das ändern würden, auch was Bioprodukte zum Beispiel angeht. Meine, wieso sind Bioprodukte so teuer? Ich meine, kein Mensch kann sich das leisten. Warum ist ein Elektroauto so teuer? Auch das kann sich ja kaum ein Mensch leisten. Ja, das heißt also, mir kommt das so vor, als wenn man alles tut, dass die Menschen nicht nachhaltig leben. Ja? Und da muss man einfach sagen, sind die Rahmenbedingungen falsch gesetzt und die Rahmenbedingungen sind so und unser Markt funktioniert auch so, dass Umweltzerstörung belohnt wird. Und dann muss man sich nicht wundern, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen.
Ja, es wird natürlich viel mit Geld argumentiert und dass ein Mensch, der jetzt noch eine funktionstüchtige Gasheizung hat, jetzt erstmal erschrickt, wenn er sich eine Wärmepumpe kaufen soll, die dreimal so teuer ist, dann kann ich das verstehen. Mit dem Preisargument wird ja viel gegen den Klimaschutz jetzt argumentiert. Aber man muss dazu sagen, das Gas wird auf jeden Fall immer teurer. Je früher man da aussteigt, desto mehr Geld spart man in der Lebensleistung. Die Weltwirtschaftsleistung könnte in diesem Jahrhundert um 37% sinken, sagt das Weltwirtschaftsforum wegen der Klimakrise. Und eine Studie im deutschen Ministerium besagt, 900 Milliarden Klimaschäden in Deutschland blühen uns bis 2050 und die Gebäudeversicherer warnen vor Verdoppelung der Prämien.
Ja, all das sind Dinge.
Habe ich jetzt ideologische Argumente gebracht oder stimmt das?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich denke, das würde auch niemand bestreiten, dass das so ist. Aber es zählen eben immer nur die heutigen Kosten und nicht die Kosten in der Zukunft. So sind wir Menschen scheinbar gestrickt und deswegen müssen wir, glaube ich, tatsächlich es schaffen, Angebote bereitzustellen. Ich will das einfach mal auf eine Ebene bringen, die man auch unmittelbar begreifen kann. Also man kann natürlich auf die Pendler schimpfen. Ja? Aber es ist ja irgendwo unfair, wenn es keine Bahnverbindung gibt oder keinen Bus, der in die Fläche fährt, dann haben die Menschen keine andere Möglichkeit. Und ich glaube, daran hapert es, dass wir die Möglichkeiten schaffen. Also ich denke, kein Pendler steht gerne im Stau auf der Autobahn, sondern würde gerne Bahn fahren, wenn die Bahn pünktlich wäre, wenn sie sauber wäre, wenn sie Internet hätte. Ja, was übrigens in anderen Ländern ja möglich ist, bloß bei uns ist es nicht möglich, wenn sie nicht andauernd ausfallen würde, also nicht überfüllt wäre. Also alles ist möglich, aber es passiert nicht. Und dann kann ich es auch verstehen, dass die Menschen dann irgendwann den Hals voll haben und sagen, geh mir ab mit deinem Umweltschutz oder mit deinem Klimaschutz. Ja? Und daran müssen wir einfach arbeiten, wenn wir zurückkommen auf die Heizungsgeschichte. Das war natürlich auch ein Kommunikationsdesaster, das muss man einfach sagen. Ja, man hätte mit der Gesetzesvorlage natürlich auch den zweiten Teil präsentieren müssen, nämlich die soziale Komponente. Ja, also ich habe Anrufe bekommen, obwohl ich ja nun gar kein Heizungsmensch bin oder eigentlich auch kein Energieexperte, wo mir Menschen ihr Leid geklagt haben, wie sie denn das bezahlen sollen. Ja, sie sollen, was ja nie geplant war, ab 1.1.24 ihre Heizung rausreißen und dann eine neue einbauen. Haben sie gesagt, wie soll ich denn so machen? Ja, ich habe mir gerade ein Solardach montiert und jetzt das noch und ich habe keine 50.000 Euro. Ja, und die waren ja fast dem Weinen nahe. Ja, und daran sieht man, irgendwas ist da schlecht gelaufen in der Kommunikation. Natürlich auch durch bestimmte Kreise, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja, durch bestimmte politische Kreise, durch bestimmte mediale Kreise wurde natürlich die Angst auch geschürt. Ja, und das hat dazu geführt, dass wir jetzt einen Gesetzentwurf haben, der eben sehr verwässert ist. Und ich gehe davon aus, dass nach all den Rückschlägen, die wir jetzt hatten, also Aufweichung des Klimaschutzgesetzes, Aufweichung des Verbrenners aus für die PKWs, jetzt Aufweichung der Wärmewende, dass Deutschland seine Klimaziele nie und nimmer erreichen wird.
Also 1,5% haben Sie ja schon gesagt, ist eh schon vorbei. Und wenn wir es so weitermachen wie jetzt, auch mit diesem verwässerten Heizungsgesetz zum Beispiel, und wenn die EU so weitermacht, dann sind auch die 2% illusorisch?
Ja, wir reden ja über die 2 Grad Erderwärmung oder 1,5 Grad Erderwärmung. Und im Moment, weder wir auf Deutschland sind auf Kurs des Pariser Klimaprotokolls, noch die Welt, ja, wenn wir also mal die weltweiten Emissionen nehmen, die weltweite Entwicklung, das, was an politischen Maßnahmen angedacht ist, wobei man jetzt mal voraussetzt, dass die auch umgesetzt werden, dann landen wir vielleicht bei knapp unter 3 Grad, ja, also weit jenseits dessen, was im Pariser Klimaprotokoll versprochen wurde. Und was mich ehrlich gesagt wundert bei der ganzen Diskussion ist, dass es offensichtlich völlig egal ist, ob wir einen Vertrag, den wir unterschrieben haben, einhalten oder nicht. Ja? Das scheint in der öffentlichen Diskussion überhaupt keine Rolle zu spielen. Ich meine, wir schimpfen über Donald Trump, der, als er Präsident geworden war, als eine seiner ersten Amtshandlungen die USA aus dem Pariser Klimaabkommen herausgeführt hat. Ja? Dann ist das immer noch ehrlicher, als zu sagen, wir halten uns ans Pariser Klimaabkommen, aber halten es nicht ein. Ja? Und das gilt jetzt nicht nur für Deutschland. Ich bin zwar kein Prophet, aber ich gehe sicher davon aus, dass Deutschland seine Klimaziele nicht erreichen wird. Und das gilt eben auch für viele, viele andere Länder auf der Welt.
Sie haben gesagt, 3 Grad werden es werden. Wie sieht die Welt dann aus?
Ja, wir können uns das ja schon ein bisschen selbst ausmalen. Da muss man ja nicht groß studiert haben. Also wir sprechen über Hitzewellen. Ja, also ich sitze jetzt in Hamburg. Wir hatten letztes Jahr zum ersten Mal über 40 Grad. Das war übrigens auch der bundesweite Temperaturrekord im letzten Jahr. Ich bin auch in Hamburg geboren. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir in Hamburg mal 40 Grad haben. Ja? Und ich meine, in anderen Weltregionen ist es ja noch viel schlimmer. Da reden wir nicht über 40 Grad, da reden wir über 50 Grad. Und deswegen hat ja auch die Weltgesundheitsorganisation vor der Klimakonferenz in Glasgow 2021 einen offenen Brief veröffentlicht, der überschrieben war mit den Worten, der Klimawandel ist die größte Gesundheitsbedrohung für die Menschheit. Und auch dieser Aspekt ist völlig unterbelichtet in der Diskussion. Letztes Jahr sind in Europa 15.000 Hitzetote zu beklagen gewesen. Bei uns in Deutschland 4.500 Hitzetote. Und es bleibt ja nicht stehen bei der Entwicklung. Wir werden mit Sicherheit noch weitere Erwärmung bekommen. Das heißt, wir werden auch neue Temperaturrekorde bekommen. Wir werden viel häufiger Temperaturen weit über 30 Grad bekommen. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung, vor der wir stehen. Zum Beispiel die Städte klimafest zu machen. Im Moment sind sie es überhaupt nicht. Im Moment gilt ja immer noch die Devise, lieber Beton als Grün. Ja, aber dadurch heizen sich natürlich die Städte noch mal stärker auf. Und deswegen versagen wir sowohl, was die Mitigation angeht, das heißt also bei der Senkung der Emissionen. Wir haben zwar gesenkt, aber es reicht vorne und hinten nicht, um tatsächlich auf Paris-Kurs zu kommen. Und wir sind auch nicht gut bei der Anpassung. Ja, wir müssen ganz anders an die Dinge rangehen, weil unsere Infrastruktur ist überhaupt nicht ausgerichtet auf solche steigenden Temperaturen. Und insofern, ja, negieren wir irgendwie auf vielen Ebenen die Herausforderung, die eben die globale Erwärmung mit sich bringt.
Viele Länder werden natürlich noch viel schlimmer und viel stärker betroffen sein als Deutschland und Europa. Das heißt, es kommen auch ganz andere Flüchtlingsbewegungen auf die Welt zu, insbesondere auch auf Europa.
Genau. Das ist sicherlich jetzt schon so. Ich meine, den Menschen steht ja nicht auf der Stirn geschrieben, ich bin ein Klimaflüchtling, aber natürlich Menschen, die sich aufmachen, weg aus ihrer Heimat, hin Richtung Norden. Da werden auch Klimaflüchtlinge dabei sein. Wir sehen ja, was gerade passiert. Wir schotten uns ab, ja, und geben irgendwo die Menschlichkeit auf. Ja, wir opfern die Menschlichkeit, das muss man so deutlich sagen, nur damit wir hier weiterhin auf einer Insel der Glückseligen leben können. Aber das wird nicht der Fall sein. Menschen werden immer Mittel und Wege finden, zu uns zu kommen. Das werden sie auch tun. Und ich glaube, wir unterschätzen einfach das Klimaproblem unheimlich, weil ich meine, das hat ja auch eine wirtschaftliche Dimension. Wenn Lieferketten unterbrochen werden durch Wetterextreme, ja, dann läuft doch bei uns auch nichts mehr. Wir haben es doch schon öfter gesehen, dass Lieferketten unterbrochen werden, sei es jetzt durch politische Ereignisse. Denken wir an den Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen auf Island, ja, der den Flugverkehr lahmgelegt hatte. Wie schnell es in der heutigen Zeit geht, Lieferketten zu unterbrechen, und dann steht die Produktion auf einmal still. Ne? Das gleiche haben wir jetzt mit Energie gesehen. Also wir müssen einfach gucken, dass wir den Klimawandel richtig verstehen. Ökonomisch ja, klimatologisch und so, aber auch sicherheitspolitisch. Ich meine, der Klimawandel stellt die Sicherheitsarchitektur auf der Welt auch auf den Kopf. Ja, und deswegen wird ja über diese Dinge auch in den Verteidigungsministerien schon längst nachgedacht. Also auch im US-Pentagon, ja, entwickelt man ja schon Szenarien, wie soll man umgehen mit den neuen Herausforderungen, die durch den Klimawandel entstehen.
Werden wir konkret und auch vielleicht ein bisschen hoffentlich auch optimistisch für die Zukunft. Was muss und was kann getan werden, damit es keine 3 Grad werden, sondern vielleicht doch nur 2 Komma?
Ja, zunächst einmal, jedes 10 Grad, das wir vermeiden können, ist gut. Auch wenn wir vielleicht nicht unter 2 Grad bleiben, aber 2,1 ist immer noch besser als 2,9. Ja, also deswegen lohnt es sich, um jedes 10. Grad zu kämpfen, weil es gibt ja vielleicht auch sogenannte Kipppunkte. Das heißt also, dass ab einer bestimmten Erwärmung dann bestimmte Systeme kippen. Das heißt, selbst wenn wir dann keine Treibhausgase mehr ausstoßen, dann laufen Prozesse ab, die können wir nicht mehr stoppen. Ja? Wie zum Beispiel das unwiderrufliche Abschmelzen Grönlands mit einem Meeresspiegelanstieg von weltweit 7 Meter.
Und 7 Meter?
Ja, 7 Meter weltweit. Wenn Grönland weg ist, 7 Meter. Über die Antarktis will ich jetzt gar nicht reden, weil wir wollen die Leute ja auch nicht fertig machen. Ne? Ja, aber es gibt ja natürlich hoffnungsvolle Signale, und ich will vielleicht mal 2 nennen. Das eine, was ich wahrnehme, ist, dass sich so allmählich in der Justiz etwas ändert, ja, und auch an den juristischen Fakultäten, an den Universitäten, dass doch irgendwie Umweltschutz vielleicht doch höher bewertet wird, als es bisher der Fall gewesen ist. Das beste Beispiel ist ja das Urteil, das für mich wirklich bahnbrechend ist, des Bundesverfassungsgerichts, das erstmals, zumindest nach meiner laienhaften Kenntnis die Rechte junger Menschen gestärkt hat. Ja, also letzten Endes den Nachhaltigkeitsgedanken. Also wir können nicht einfach so weitermachen, sondern müssen eben auch an die jungen Menschen denken, an die nachfolgenden Generationen. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja deswegen auch Teile des Klimaschutzgesetzes für verfassungswidrig erklärt. So ein Aspekt Justiz, es gibt viele Gerichtsverfahren, die im Moment laufen, wo Unternehmen verklagt werden wegen ihres Anteils an den Treibhausgasemissionen. Und da muss man mal gucken, wie die ausgehen. Aber ich bin sicher, dass sich da wirklich auch qualitativ etwas ändern wird. Im Moment werden die meisten Klagen negativ beschieden, aber das wird sich ändern, da bin ich fest von überzeugt. Also das ist ein ganz wichtiger Hebel. Dann ein zweiter Hebel ist natürlich die technologische Entwicklung. Also wenn wir uns mal angucken, wie viel CO2 wird in der Produktion ausgestoßen pro Wertschöpfung. Also sagen wir mal, pro US-Dollar Produktion, wie viel CO2 stoßen wir aus, dann geht diese Kurve rapide nach unten. Das Problem ist nur, dass sozusagen das Mehr an Produktion das überwiegt und dass deswegen die Emissionen immer noch steigen. Aber da muss man eben ansetzen, wir wissen, wir können es schaffen. Ja? Wir haben es ja auch jetzt gesehen, am konkreten Beispiel, durch die Energiekrise, durch die Gaskrise, auf einmal waren ja doch Sparpotenziale offensichtlich vorhanden, obwohl die Industrie gesagt hat, nee, wir können nicht mehr sparen, wir sind schon am Limit, aber dann konnte man ja doch mit weniger Energie auskommen. Das war bei den privaten Haushalten ja auch ähnlich. Ja? Und deswegen müssen wir tatsächlich die Rahmenbedingungen so setzen, dass Umweltzerstörung nicht belohnt wird, sondern letzten Endes sanktioniert wird. Und wenn das der Fall ist, ja, dann gibt es, glaube ich, kein Halten mehr. Ich halte auch nichts von einer Kapitalismus-Diskussion. Ich kenne kein besseres System. Ja. Wenn ich eins wüsste, wäre es in Ordnung. Natürlich muss der Kapitalismus irgendwelche Leitplanken haben. Ja. Es kann nicht sein, dass man dann immer dahin geht, wo die niedrigsten Umwelt- und Sozialstandards sind. Also das darf nicht sein und deswegen braucht man eben auch internationale Kooperation, was schwer genug ist in der heutigen Zeit. Und dann glaube ich tatsächlich, ist der Kapitalismus tatsächlich in der Lage, eine Dynamik zu entfalten. Ja? Also wenn man Geld wittert, ja, und warum soll man denn nicht Geld verdienen? Ja, mit erneuerbaren Energien, mit sauberen Produkten, mit nachhaltigen Produkten, ja, dann gibt es kein Halten mehr und dann, glaube ich, kann Technologiewandel auch extrem schnell passieren und wir haben es auch in der Vergangenheit gesehen, Technologiewandel, nehmen wir das Smartphone, ja, wie schnell sowas geht. Ne? Wenn ich mich erinnere, als ich ein junger Wissenschaftler war, wie man sich unterhalten konnte mit anderen Kolleginnen oder Kollegen, dann gab es eigentlich keine Möglichkeit, außer zum Telefon zu greifen oder auf Konferenzen sich zu treffen. Und dann kam das Fax. Was für ein Durchbruch. Ja, heute lachen wir übers Fax. Ja, daran sieht man doch, wie schnell die technologische Entwicklung eigentlich geht. Ja, heute machen wir Videokonferenzen und so weiter. Also alles ist möglich und wir müssen es nur wollen und vor allen Dingen der politische Wille muss da sein. Und das ist eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ich hasse es, wenn im politischen Hickhack alles zerredet wird und am Ende immer nur der kleinste gemeinsame Nenner zur Anwendung kommt.
Na, im Moment wird da sogar richtig Stimmung gemacht, dass es viel zu schnell geht, mit der die Klimakatastrophe noch gar nicht so weit ist und offenbar kann man inzwischen wieder mehr Wahlen gewinnen, wenn man gegen zu schnellen Klimaschutz ist. Also Herr Söder hat vor kurzem, als er noch was meinte, die Grünen seien wichtig, Bäume umarmt. Heute ist das Gegenteil.
Ja, heute ist das Gegenteil, das ist aber ein Boomerang. Das werden wir sehr schnell merken, dass das ein Boomerang ist. Schauen wir mal in die USA. In den USA ist auch in den letzten Jahren der CO2-Ausstoß kontinuierlich gesunken. Selbst unter Donald Trump ist er gesunken. Und jetzt hat ja Joe Biden den Inflation Reduction Act aufgelegt. Ja, der heißt jetzt Inflation Reduction Act, weil das Wort Klima darf man in den USA nicht nutzen. Ne? Deswegen steht da nichts mit Klima drinne. Und so sind die Amerikaner einfach. Die machen etwas, weil sie Geld verdienen wollen. Ja, und ich erinnere mich noch sehr genau an die Rede von Joe Biden gleich nach seinem Amtsantritt, als er ein Online Klimagipfel einberufen hatte. Und die Rede war eigentlich eine Rede an die Nation, gar nicht an die Welt. Er hat zwar gesagt, ja, wir sind natürlich jetzt wieder dabei beim Pariser Klimaabkommen, ja, aber er hat eigentlich die ganze Zeit nach innen geredet. Er hat gesagt, wir bringen unsere Ökonomie wieder nach vorne durch die erneuerbaren Energien und so weiter. Ich schaffe Jobs dadurch. Ne? Und wenn wir jetzt sehen, wie viel Geld er in die Hand nimmt, ne, dann ist das endlich mal eine Ansage. Nun kann man darüber weinen, ob das nun protektionistisch ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber daran sieht man doch, wo die Entwicklung hingeht. Und ich habe Angst, das will ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass wir wie bei so vielen anderen Themen den Anschluss verlieren. Ich meine, die nächste industrielle Revolution ist doch schon längst im Gange und die hat natürlich auch mit den erneuerbaren Energien zu tun, mit sauberer Technologie und so weiter. Und wenn wir unsere Automobilindustrie nehmen beispielsweise, an der ja sehr viele Arbeitsplätze hängen, das ist immer das Argument, Arbeitsplätze gehen verloren. Ich fürchte, die Automobilindustrie, die deutsche Automobilindustrie läuft Gefahr zum Nokia, der Mobilfunkszene zu werden. Aber wir sind einfach zu langsam, wir erkennen die Zeichen der Zeit nicht und gehen nicht schnell genug sozusagen in die Richtung, wo wirklich Innovation gefragt ist und in die Richtung, die sich am Ende des Tages auch durchsetzen wird.
Dann sollten wir Geld in die Hand nehmen für den richtigen Zweck und ihn nur vielleicht anders benennen, damit keiner mehr Angst kriegt. Unsere Zeit geht zu Ende und ich bedanke mich, dass Sie Zeit für uns hatten. Vielen Dank, Mojib Latif, für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Silla fragt, der Kontext-Podcast.